Dankeschön. Vielen Dank. Für das nicht Emotionale, was doch wieder Emotionen bei mir auslöst. Danke. Okay, guten Morgen. Hi Claudia, hi Jules. Schön, dass ihr alle da seid, auch zum Livestream. Hi, schön, dass ihr da seid. Katharina, Eugen, Alissa. Cool, dass ihr dabei seid. Vielen, vielen Dank. Ja, seid ihr schon gespannt, worum es heute geht?
Ja.
Ich bin auch schon ganz schön angespannt. Ha, kleiner Wortwitz. Gut. Ja, ich möchte mit euch heute gerne über den bösen, lieben Gott sprechen. Und über die Frage, ist denn Gott nun böse oder lieb? Ja, ich bin schon viele, viele Jahre Christ und habe viele Jahre ganz brav meine Bibel gelesen und habe aber in all den Jahren immer wieder eine Diskrepanz zwischen dem Alten und dem Neuen Testament gehabt. Zwischen dem Gott, von dem ich im Alten Testament lese, und von dem Gott, den Jesus im Neuen Testament verkörpert hat. Zwischen dem Gott, der Gebote, Regeln und Verbote aufgestellt hat, und dem Gott, den Jesus darstellte, der so unglaublich menschenverliebt und liebevoll war, dass er Aussätzige berührt hat, der mit dem sozialen Abschaum Gemeinschaft hatte und der Ehebrechern gnädig vergeben hat. So, das war für mich immer, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Ja, und dieser Spalt zwischen Altem und Neuen Testament ist für mich noch nicht ganz geschlossen, aber er ist über die Jahre kleiner geworden. Und ich hoffe, mit der ein oder anderen Erkenntnis, die ich hatte, dass ich euch da ein Puzzleteil zu eurem Gesamtbild Gott hinzufügen kann, damit wir einfach immer mehr erkennen und mehr verstehen, wie Gott wirklich ist. Es geht also um ein Plädoyer für Gott. Genau, das brauche ich jetzt. Genau, Gebote, Gebote, Verbote. Fangen wir mal im Alten Testament an und schauen uns an, was Gott so sagt. Und natürlich, jetzt hat wahrscheinlich jeder schon vorher auch gecheckt, was die Zahl 10 an unserem Kreuz bedeuten kann. Mal ein kleines gemeinsames, lasst uns doch mal zusammen überlegen. Wer kennt denn eines dieser 10 möglichen Dinger, die dahinter stehen? Dürft gerne reinrufen. Du sollst nicht töten. Sehr gut. Wir lösen auf. Haha. Sehr gut. Du sollst nicht töten. Vater, Mutter, Ehren. Sehr gut. Ich mache das Stück für Stück. Ja. Keine anderen Götter, ja. Oh, da mache ich mich jetzt groß. Ich bin nicht. Du sollst nicht stehlen. Danke. Den Sabbat heiligen, sehr gut. Die 4. Jein, ja. Bitte? War das Namen nicht missbrauchen, genau. Ja, sehr gut, du sollst nicht lügen.
Keine anderen Götter anbeten.
Keine anderen Götter anbeten, genau. Ach so, ja, kein Bildnis machen. Genau. Stehlen haben wir, Ehebrechen, sehr gut. Ihr habt eure Hausaufgaben sehr gut gemacht. Richtig. Okay, ich habe es nochmal für die es... die weit hinten sitzen, noch mal so mitgebracht. Die 10 Gebote. Genau. Was man alles nicht tun soll. Gott gab uns die 10 Gebote. Aber da hört es im Alten Testament ja noch lange nicht auf. Für Israel gab es nämlich noch viel, viel mehr Regeln, die sie befolgen sollten. Da war zum Beispiel das Gebot, du sollst den Rand deines Feldes nicht abernten und in deinem Weinberg keine Nachlese einsammeln. Du sollst Blinden kein Hindernis in den Weg legen. Du sollst im Gericht Geringe nicht bevorzugen. Und einen Großen nicht begünstigen, sondern gerecht richten. Wenn du etwas gegen deinen Bruder oder deine Schwester hast, sollst du deinen Groll nicht mit dir herumtragen. Rede offen mit ihnen darüber, sonst machst du dich schuldig. Und die Israeliten sollten auch nicht sich mit den Kanaanitern verheiraten und so weiter und so weiter. Das ist auch noch nicht alles. Es gibt noch mehr. Es gibt noch Essvorschriften, Vorgehen bei Gesetzesbruch, Opferregelungen, Vorgehen bei verschiedenen Krankheiten, Gebote für den sexuellen Umgang und so weiter. So, das Alte Testament ist voller Vorschriften. So voller Vorschriften, dass man schnell den Überblick und auch die Freude verlieren kann. Das stellt uns einfach vor eine unüberwindbare Herausforderung, wenn man all diese Gebote bis ins kleinste Detail befolgen will. Und wenn man dann auch liest, welche Strafen es gab und wie radikal Gott auf Sünde reagierte, da kommt dann schnell der Gedanke auf, dass Gott echt ein Spielverderber ist, der einem keine Freiheit gibt und man das Leben mit all diesen Geboten und Verboten nun wirklich nicht genießen kann. Doch könnte es sein, dass Gottes Verbote mit einem liebevollen Hintergedanken gemeint sind? Bei manchen Geboten blitzt dieser liebevolle Hintergedanke schon durch. Und wenn man über die einzelnen Gebote nachdenkt, offenbaren sie uns schnell die Sinnhaftigkeit und den wichtigen Platz, den sie in unserem Leben haben sollen. So schauen wir uns nochmal die Auflistung von eben an. Denn die 10 Gebote verändern schnell ihren Charakter des Verbotes hin zu einem liebevollen Wegweiser, wenn man ihn durch die Brille Matthäus 7, Vers 12 betrachtet. Behandelt die Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Denn das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. So, und darauf muss man theoretisch nicht lang eingehen. Bei jedem von uns ist klar, dass er selbst weder belogen noch bestohlen werden möchte, dass er von seinen Kindern respektvoll behandelt werden möchte, dass er will, dass sein Partner ihm treu ist, dass seine Mitmenschen nicht neidisch sind über das, was er hat, und nicht neidisch auf seinen Besitz schauen, sondern ihm gönnen und sich mit ihm freuen. So, das kann doch jeder dem zustimmen, oder dass das jeder so möchte. So, in dem Sinne kann man da schon die Sinnhaftigkeit der 10 Gebote erkennen. Aber auch die anderen Regeln sind Schätze, die das Leben lebenswert machen sollen. So, schauen wir uns die Auflistung nochmal an. Du sollst den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und in deinem Weinberg keine Nachlese halten, denn du sollst es nämlich den Fremden und Armen überlassen. Was cool ist für Fremde und Arme, weil die sind dadurch auch versorgt. Du sollst Blinden kein Hindernis in den Weg legen. Jeder Blinde ist nämlich sehr dankbar für diese Regel. Wer sich nicht daran hält, für Blinde ziemlich doof, ärgerlich, ätzend, wie auch immer. Du sollst im Gericht Geringe nicht bevorzugen und einen Großen nicht begünstigen, sondern gerecht richten. Was toll ist, weil du musst keine Angst haben, dass jemand, nur weil er dich nicht leiden kann oder weil er deine Hose nicht schick findet, irgendwie ein falsches Urteil über dich fällt. So, man hat einfach auch eine persönliche Absicherung. Wenn du etwas gegen deinen Bruder oder deine Schwester hast, sollst du deinen Groll nicht mit dir herumtragen. Rede offen mit ihnen darüber, sonst machst du dich schuldig. Und du hältst dein Herz sauber, was super ist. Und du kannst ein Leben in Frieden und ohne Bitterkeit führen, was einem eine riesen Lebensqualität gibt, wenn man das von sich sagen kann, dass man keinen Groll und keine Bitterkeit in seinem Herzen hat. Ja. Und die Israeliten sollten keine Kanaaniter heiraten, wo man am Beispiel an der Geschichte von Salomo erkennen kann, dass dieses Gebot goldrichtig war. Weil das war nämlich das Gebot quasi, was ihn zu Fall gebracht hat, weil er sich nicht daran gehalten hat und viele, viele andere Frauen geheiratet hat, die dann ihre Götter mitgebracht haben. So, dabei sehen wir etwas von Gottes eigenem Herzschlag. In Gottes Geboten geht es ganz viel darum, dass die Schwachen und Unterdrückten geschützt werden sollen. Gott stellt sich auf die Seite der Opfer und begrenzt die Macht der Unterdrücker. Gott ist ein Gott für die Schwachen und Ausgegrenzten. Das ist auch eine große Ermutigung für die, die sich gerade schwach und ausgegrenzt fühlen. Oder die in irgendeiner Weise unterdrückt werden. So, Gott steht auf unserer Seite und stärkt uns. So, was für ein Gott haben wir eigentlich? Ja, das war schon mal so ein bisschen. Und ich hoffe, der böse, liebe Gott ist schon mal ein bisschen mehr lieb und ein bisschen weniger böse in eurem Kopf geworden. Aber es geht ja noch weiter. Eine Erkenntnis, die ich nämlich auch über die vielen Jahre Bibel lesen hatte, war nämlich durch das Lesen der ganzen Propheten im Alten Testament. Und die Liebe, die durch die Propheten des Alten Testamentes zu uns spricht. Genau. Wer von euch hat schon mal die Bücher von den verschiedenen Propheten im Alten Testament gelesen und hatte nur so mäßig Spaß und Freude dran, weil es sehr zäh und sehr... Ah, ihr seid noch wach, wie schön. Ja. Genau, ich hatte auch nur mäßig Lust und Freude. Ich gehöre auch zu denen, die das immer nur gelesen haben und dachten so, okay, ich habe es gleich geschafft, das Kapitel ist gleich zu Ende. Denn hier ist so eine unvollständige Liste von den Dingen, um die es bei den Propheten im Alten Testament geht. Warnungen, Schuld, Ankündigung von Gericht und Zerstörung, Verschleppung, Gottes Missfallen über das Verhalten des Volkes, Verheißungen und Hoffnung, Segnungen trotzdem und Aufruf zur Umkehr. Und das in vielen, vielen, vielen Wiederholungen. Kann man da Gottes Liebe zu uns Menschen erkennen? Ich sage heute ja. Mit vollster Überzeugung sage ich ja. Denn wer hat kleine Kinder oder hatte schon mal kleine Kinder? Okay, dann könnt ihr sicher nachvollziehen, wenn ich sage, dass es sehr anstrengend, nervig und mühselig ist, wenn man etwas immer und immer und immer wieder sagen muss. Wenn man sagt, dass das Zimmer aufgeräumt werden soll, dass sie sich selber anziehen können, dass wir jetzt nach Hause gehen und nicht noch mal rutschen und nicht noch die Sandburg fertig bauen, wir gehen jetzt nach Hause. Und ich sage das nicht so oft, wie Gott das im Alten Testament durch die Propheten getan hat. Meine Geduld ist da dann schneller zu Ende. Und auch wer keine Kinder hatte, kann sich wahrscheinlich vorstellen, dass es sehr nervig ist, wenn man was immer und immer und immer und immer und immer wieder sagen muss. Ihr merkt, ich bin da gerade voll drin. Ja, aber über wie viele Jahre redete denn Gott durch seine Propheten zum Volk Gottes? Wer hat denn mal so eine Idee, wie lang ungefähr? Sehr lang. Mehr als 470 Jahre. Also ich bin da raus mit meiner Geduld, mit 470 Jahren. Es waren mindestens 15 Generationen lang, wo die verschiedenen Propheten kamen und gingen und immer wieder die gleichen Sachen dem Volk gesagt haben. Und Gott wurde nicht müde, immer und immer wieder einen Menschen zu seinem Volk zu schicken, um ihm den richtigen Weg zu zeigen. Er wiederholt sich ständig und ständig und ständig. Und er versucht immer wieder, die Aufmerksamkeit des Volkes zu bekommen und ihnen zu zeigen, dass die anderen Götzen, denen sie nachlaufen, tot und machtlos sind. Dass er sie aus Unterdrückung und Krieg befreien will und dass sie an Lebensqualität einbüßen, wenn sie egoistisch, herrschsüchtig und in Unvergebenheit leben. Er hat es immer wieder und immer wieder versucht. Und wenn man das mit diesen Augen sieht, dann kann man plötzlich Gottes Herz erkennen, hinter diesen ganzen Ankündigungen, diesen ganzen Warnungen, allem, was Gott da schreibt. So sein Verlangen nach Gemeinschaft und gutem Leben für uns und seine Geduld mit uns, das finde ich, das kann man daraus erkennen, wenn man mit dieser Brille darauf schaut. Und mich lässt das mittlerweile echt einfach nur staunen. Auch wenn es immer noch nicht so viel Spaß macht, die Propheten zu lesen. Aber mit dem Gedanken ist okay. Ja. Noch ein kleines Beispiel für Gottes unendliche Geduld und Liebe mit uns Menschen. Habt ihr Lust drauf?
Ja.
Danke. Vielen Dank. Ich hätte es sowieso gemacht. Okay, wir lesen mal zusammen. 2. Mose 24, Vers 9 bis 11. Ich habe es nicht da. Ihr müsst eure digitalen papierenen Bibeln benutzen, wenn ihr mitlesen wollt. 2. Mose 24, 9 bis 11. Trinkt noch kurz, so lange habt ihr noch Zeit. Okay. Mose, Aaron, Nadab und Abihu, die 70 Oberhäupter, stiegen auf den Berg Sinai und sie sahen den Gott Israels. Der Boden unter seinen Füßen leuchtete wie mit Saphiren bedeckt, blau und klar wie der Himmel. Die ausgewählten Männer, die mit Mose auf den Berg stiegen, durften Gott sehen, ohne dass er sie tötete. Dann aßen und tranken sie in seiner Gegenwart. Was für eine geniale Vorstellung. Ey, die haben Gott gesehen. Die haben in seiner Gegenwart gegessen, getrunken. Ja, und es waren eben nicht nur Mose und Aaron. Mir ist es erst vor einiger Zeit aufgefallen, dass da noch 70 Leute dabei waren. 70 Leute durften Gott sehen. Und wisst ihr, was genau 46 Tage später passiert ist? In 2. Mose 32, Vers 4 kann man dann lesen: Aaron nahm den Schmuck entgegen, schmolz ihn ein und goss daraus ein goldenes Kalb. Anschließend gab er ihm mit dem Meißel die endgültige Form. Als es fertig war, schrien die Israeliten: Das ist unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Sollte man nicht meinen, dass wenn man Gott in seiner Herrlichkeit gesehen hat, dass das ein Erlebnis ist, was das ganze Leben total verändert, was einen dazu bringt, absolut leidenschaftlich zu dienen? Eigentlich sollte man das meinen. Und wisst ihr noch, was die Ironie an dieser Geschichte ist? Das Gold, was die Israeliten einschmolzen, hatten sie, um das goldene Kalb zu gießen, stammte aus Ägypten. Und Gott selbst hat ihnen den Auftrag gegeben, sich von den Ägyptern Schmuck und Gewänder geben zu lassen. Doch nicht, um später damit sowas zu machen, wie sie getan haben. Sie sollten nicht wie ein fliehendes Sklavenvolk Ägypten verlassen, sondern indem sie Ägypten erst noch beraubten und plünderten, machte Gott sie noch zu Gewinnern, zu Herrschern, die Oberhand hatten. Er stellte erstmal ihre Würde wieder her, indem sie nicht einfach nur flohen, sondern wirklich siegreich auszogen. Und dann nutzen sie dieses Geschenk, um sich so deutlich von Gott abzuwenden. Das ist krass, oder? Doch das ist nur eine Geschichte, mit der sich Gott rumärgern musste. Und diese Geschichte fand vor den Propheten und vor den 470 Jahren statt, wo Gott immer wieder versuchte, sein Volk zu erreichen. Aber eben Gott gab nie auf, sondern ging stattdessen eben noch weiter, indem er Jesus zu uns schickte. Ja, mein zweiter Punkt heißt Rebellion. Nein, das ist kein Schreibfehler. Es ist genauso, wie es steht, soll es sein. Weil das ist nämlich das, was der Mensch aus all den guten Geboten und Regeln gemacht hat, die Gott aufgestellt hat. Eine Religion, bei der es nur um Regeleinhaltung und korrektes Verhalten geht. Also Rebellion, eine Religion, bei der es nur um Regeleinhaltung und korrektes Verhalten geht. Viele Christen leben mit dem Denkfehler der Rebellion. Es geht um Regeln, es geht um richtig und es geht um falsch. Hältst du dich an die Regeln, bist du gut, tust du das nicht und sündigst also, bist du böse und bist du schlimm. Schnell ist man beim Richten und Verurteilen, bei einer Zeigefinger-Mentalität, woraus die Menschen, die Gott nicht kennen, schließen: Gott ist ein richtender Gott. Der böse, liebe Gott. Und das nur, weil wir Christen so einen schlechten Job gemacht haben. Doch Jesus hat uns etwas ganz anderes vorgelebt. Und das möchte ich jetzt gerne mit euch lesen. In Johannes 8, 1 bis 11. Genau, ist ein bisschen länger, also da lohnt sich das Aufschlagen. Jesus verließ die Stadt und ging zum Ölberg. Aber schon früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Viele Menschen drängten sich um ihn. Er setzte sich und lehrte sie. Da schleppten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau heran, die beim Ehebruch überrascht worden war. Sie stellten sie in die Mitte, wo sie von allen gesehen werden konnte, und sagten zu Jesus: Lehrer, diese Frau wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Im Gesetz hat Mose uns befohlen, eine solche Frau zu steinigen. Was meinst du dazu? Sie fragten dies, um Jesus auf die Probe zu stellen und ihn dann anklagen zu können. Aber Jesus bückte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht locker ließen, richtete er sich auf und sagte: Wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb weiter auf die Erde. Als die Ankläger das hörten, gingen sie einer nach dem anderen davon, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Da richtete er sich auf und fragte sie: Wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Ich verurteile dich auch nicht, entgegnete ihr Jesus. Du kannst gehen, aber sündige nun nicht mehr. So, was lernen wir aus diesem Text? Wenn es Gott um Rebellion gehen würde und um richtig und falsch und darum, dass Falsches immer eine Konsequenz nach sich zieht, also Gottes Strafe kommen muss, dann hätte Jesus als fehlerloser Sohn Gottes den ersten Stein werfen müssen. Er hätte den Startschuss gegeben, damit diese Frau gesteinigt worden wäre. Weil er war der Einzige, der keine Schuld hatte, der nie gesündigt hat. Und wenn es ihm um Regeleinhaltung ginge, dann hätte Jesus die Ehebrecherin nicht nur verurteilen müssen, sondern eben auch die Konsequenz ziehen müssen und den ersten Stein werfen müssen. So, da ist eine Diskrepanz zwischen dem, was im Alten und im Neuen Testament steht. Und Jesus stellt was anderes dar. Denn Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Er verharmlost die Tat nicht. Das hat Jesus nicht gemacht. Er meinte nicht zu der Frau, alles gut, gar nicht schlimm. Das hat er nicht getan. Er verharmlost die Tat nicht, sondern er bleibt klar, aber voller Respekt, Liebe und Vergebung. Gott geht es nicht um Moral und dass du dich streng an all die Regeln und Gesetze hältst, sondern ihm geht es darum, was in deinem Leben lässt dich aufblühen und was zerstört dich. Es geht Gott nicht darum, was du alles nicht darfst, sondern darum, was segnet dich und was schadet dir. Und wie kannst du ein lebenswertes Leben leben? Gott will uns nicht begrenzen, sondern er will uns echte Freiheit schenken. Und das möchte ich gerne an einem Beispiel festmachen. Achso, ja, genau. Dankeschön. Nehme ich beide Mikros? Nehme ich nur das? Ich nehme nur das. Genau. Ich möchte euch nämlich das an einem Beispiel festmachen. Wenn wir uns nicht an Gottes Regeln und Gesetze halten, ist es wie mit dieser Stimmgabel. Kennt ihr alle eine Stimmgabel? Ja, Schulzeit lässt grüßen. So, diese Stimmgabel, wenn ich die durch den Raum werfe, dann ist es so, als würden wir was tun, wovon Gott sagt, dass es nicht gut für uns ist. Aber wir tun es trotzdem und erleben anfangs totale Freiheit. Ein totales Hochgefühl. Wir fühlen uns, als könnten wir fliegen. Es ist alles super. Aber dann kommt der Aufprall und es zerschmettert dich, verletzt dich und fügt dir echte Wunden zu. Das ist nicht, wie Gott sich das vorgestellt hat. Das ist nicht, wie diese Stimmgabel geschaffen wurde. Diese Stimmgabel ist auch frei und sie schwingt, wie ihr hört. Habt ihr gehört? Noch einmal. Okay, also ihr hört, sie schwingt, sie ist frei. Aber während sie fest in meiner Hand ist. So ist es, wie Gott es sich gedacht hat. Wieder. So hat Gott sich das eigentlich gedacht. Wir sollen frei sein und wir dürfen frei schwingen und uns frei entfalten, aber eben in seiner Hand, dass wir nicht diesen schmerzhaften Aufprall haben, wenn wir irgendwann landen. Ja, machen wir das an einem kleinen Beispiel fest. An dem Gesetz, kein Sex vor der Ehe. Für die meisten Jugendlichen ist das die schlimmste, uncoolste und veraltetste Regel, die Gott nur aufstellen konnte. Aber sie macht eben so Sinn. So, stellt euch vor, du hast deinen ersten Freund oder Freundin und bist über beide Ohren verliebt. Es könnte nicht besser laufen und es könnte nicht noch schöner werden. Er ist der perfekte Partner und du wirst dein ganzes Leben mit ihm verbringen. Und ihr habt Sex. Nach einem halben Jahr ist nicht mehr alles so rosig. Der andere hat doch Fehler. Seine eingefahrene Art nervt und ihre verrückten, spontanen Ideen sind anstrengend. Ihr trennt euch. Der Traum der perfekten Zukunft zerbricht und du merkst, dass du das Geschenk des ersten Mals irgendeinem Typ oder Mädel geschenkt hast, mit der du in wenigen Monaten nicht mal mehr sprechen wirst. Das verletzt. Und mit jedem Mal, wo du es wieder versuchst, und es doch wieder scheitert, verletzt du dich ein Stück mehr. Und noch ein Stück mehr deines heilen Herzens bricht. Und wenn du dann doch deinen gottgewollten Partner fürs Leben findest, steht dir vor einem zerbrochenen Herzen, was erst mühsam wieder zusammengeflickt und wiederhergestellt werden muss. Und das Szenario möchte Gott dir gerne ersparen. Und deshalb die Regel, hab keinen Sex vor der Ehe. Das ist Gottes Beweggrund dahinter. Und das ist sein Herz hinter all diesen Regeln und Gesetzen. Genau, denn er möchte nämlich diese Sachen für dich. Oh, ich repariere das. Gott möchte Freude, Freiheit, Frieden, eine gesunde Balance in deinem Leben. Er möchte Liebe für dein Leben, echtes Leben. Er will, dass du heil bist, dass du Wohlstand hast, dass du gesegnet bist und dass du gute Beziehungen lebst und erlebst. Das ist das, was Gott sich eigentlich für dein Leben gewünscht hat und wünscht. Und das hat Jesus uns durch sein Verhalten zeigen wollen. Genau diese ganzen guten Dinge und noch viel, viel mehr. Es waren halt nur 10, weil 10 Gebote, wo es gerade gut drauf gepasst hat, aber es gäbe noch so, so viel mehr, was Gott Gutes für euch will und für uns will. So, lasst uns noch mal eine Bibelstelle lesen. Lukas 6, Vers 6 bis 11. Lukas 6, Vers 6 bis 11. Als Jesus an einem anderen Sabbat in die Synagoge ging und lehrte, war dort ein Mann, dessen rechte Hand verkrüppelt war. Die Schriftgelehrten und Pharisäer beobachteten aufmerksam, wie Jesus sich verhalten würde. Sollte er es nämlich wagen, auch am Sabbat zu heilen, so könnten sie Anklage gegen ihn erheben. Jesus wusste, was sie dachten. Er rief dem Mann mit der verkrüppelten Hand zu: Steh auf und stell dich in die Mitte, damit alle dich sehen können. Der Mann stand auf und trat vor. Nun wandte sich Jesus an die Pharisäer und Schriftgelehrten. Ich will euch etwas fragen. Soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Soll man das Leben eines Menschen retten oder soll man ihn zugrunde gehen lassen? Jesus sah einen nach dem anderen an. Schließlich sagte er zu dem Mann: Streck deine Hand aus. Er tat es und die Hand war gesund. Die Pharisäer und Schriftgelehrten aber packte eine sinnlose Wut. Sie berieten miteinander, was sie gegen Jesus unternehmen könnten. Wieder einmal heilt Jesus einen Mann an einem Sabbat. Und die Pharisäer können nicht verstehen, warum sich Jesus nicht an die Regeln hält. Du sollst den Sabbat heiligen, du darfst nichts arbeiten, nichts tun, keine Arbeit verrichten. Der Lebensinhalt dieser Pharisäer war, und was ihr Glauben kennzeichnete, war das Halten von Geboten und Regeln. Darum ging es ihnen in ihrem Leben. Und Jesus heilt an einem Sabbat, was verboten war. Aber er stellt auch klar, Gott schuf den Sabbat für den Menschen, damit dieser freie Tag für ihn zum Segen wird und er sich erholen kann. Und nicht andersrum, dass man sich akribisch unter dem Sabbat sich unterjochen muss, irgendwie so. Auch viele Menschen heute denken noch, dass es beim Glauben darum geht, Regeln einzuhalten. Sie glauben, dass es Gott vor allem darum geht, was wir tun oder nicht tun. Aber das ist nicht der Punkt. Jesus war nicht bekannt für das, wogegen er war, sondern wofür. Jesus wurde gerade von den Menschen geliebt, die gesagt haben: Ja, ich habe Herausforderungen in meinem Leben. Ja, ich kann nicht mit allen Situationen richtig umgehen. Jesus hat sich mit den schlimmsten Menschen an einen Tisch gesetzt und gefeiert. Er hat mit dem sozialen Abschaum gegessen und Zeit verbracht. Er hat sie einfach geliebt und ihnen keine Predigt gehalten, dass sie ein ganz, ganz schlimmes, sündiges Leben führen würden. Allein dadurch haben sich die Menschen geändert, weil sie sich angenommen und geliebt gefühlt haben und nicht verurteilt und abgestempelt wurden. Denn dass sie Fehler hatten, musste ihnen keiner sagen. Das wussten sie selbst schon sehr, sehr genau. Aber solche Ich-wasch-dir-den-Kopf-Predigten, die hat Jesus auch gehalten. Aber eben nur den Heuchlern, die andere verurteilt haben und die meinten, sie wären was Besseres. Denen hat er solche Predigten gehalten. So lasst uns als Christen doch auch nicht dafür bekannt sein, wogegen wir sind, sondern wofür wir stehen. Lasst uns bekannt sein als die liebevollsten Menschen, durch die Gottes Liebe direkt zu unserem Nächsten fließen und sein Leben positiv beeinflussen und verändern kann. Das wäre so, so cool. Ja, echte Freiheit. Wenn es beim Glauben also nicht darum geht, Regeln einzuhalten, worum geht es denn dann? Glauben bedeutet, Gott zu vertrauen und eine Beziehung zu ihm zu haben, Freundschaft und Partnerschaft mit ihm zu leben. So wie wir einen Freund oder Ehepartner nicht verletzen wollen und deswegen gewisse Dinge nicht tun oder tun, genauso ist es auch in unserer Beziehung zu Gott. Dann tun wir aus Liebe die Dinge nicht, die Gott nicht gefallen. Dann haben wir keinen Sex vor der Ehe. Dann hintergehen wir nicht zu unserem eigenen Vorteil. Dann erzählen wir keinen Mist über irgendwelche anderen Leute, nur weil es uns irgendwie besser darstellen lässt. Dann setzen wir alles daran, um ein reines Herz zu behalten, das nicht bitter gegen einen anderen ist, weil es uns selbst mehr schaden würde, als helfen würde. Dann erkennen wir Gottes Herz hinter seinen Vorschriften und dann bringt es uns Frieden und Freude. Und Leute, das ist so genial, wenn man Frieden und Freude hat in seinem Leben und wenn wir eben mit Gott leben. In Galater 2, Vers 16 steht: Trotzdem wissen wir inzwischen sehr genau, dass wir nicht durch Taten, wie das Gesetz sie von uns fordert, vor Gott bestehen können, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind doch deshalb Christen geworden, weil wir davon überzeugt sind, dass wir nur durch den Glauben an Christus von unserer Schuld freigesprochen werden. Nicht aber, weil wir die Forderungen des Gesetzes erfüllen. Denn kein Mensch findet durch gute Werke Gottes Anerkennung. Im Zentrum steht unsere Beziehung zu Gott, nicht unser Handeln. Wir können Gott durch das Halten von Regeln und Vorschriften nicht beeindrucken. Er sucht unser Herz. Er sucht dein Herz. So, wie steht es um deine Beziehung zu Gott? Geht es dir um das Befolgen von Regeln oder um echte Freundschaft mit Gott? Ja, ich habe ja am Anfang gesagt, dass dies ein Plädoyer für Gott ist. Was ist also das Fazit? Gottes Gebote sind ein Spiegelbild seines eigenen heiligen Charakters. So wie Gott ist, so sollen auch wir leben. Gott fordert nichts von uns, was er selbst nicht auch hält bzw. ist. Sein Ziel für uns ist ein lebenswertes Leben und das bis über den Tod hinaus. Gott hat alles getan und alles gegeben, damit wir ein geniales, glückliches, erfolgreiches und sinnvolles Leben mit Frieden im Herzen leben können. Doch leben müssen wir es selbst. Ja, Melli, könntest du ein bisschen spielen, bitte? Genau, ich möchte euch nämlich jetzt gerne 2 Minuten Zeit geben, um euer Herz zu überprüfen. Vielleicht gehörst du zur Gruppe 1. Gruppe 1 sind die, du hast versucht, durch das richtige Tun Gottes Gunst und Anerkennung zu gewinnen. Du hast gedacht, du müsstest alles richtig machen, um zu genügen. Du hast ein falsches Bild von Gott gehabt und ihn dir mehr böse als lieb vorgestellt. Dann hast du jetzt die Zeit, diese falschen Denkweisen Gott im Gebet zu bringen und im Austausch Gottes bedingungslose Liebe für dich zu empfangen. Vielleicht gehörst du auch zur Gruppe 2. Du bist dem Denkfehler der Religion auf den Leim gegangen. Du hast eine Zeigefinger-Mentalität entwickelt und Menschen verurteilt, und die vermeintlich noch viel mehr Fehler machen als du und bist dadurch hart und lieblos geworden. Du bist stolz auf deine religiösen Leistungen gewesen und wie viel besser du doch schon geworden bist und hast dadurch weniger Erbarmen für die Fehler anderer gehabt. Dann hast du jetzt auch die Zeit, um diese falsche Haltung Gott zu bringen und Buße zu tun und im Austausch sein menschenverliebtes und vergebendes und barmherziges Herz eingepflanzt zu bekommen. Ja, so lass uns jetzt 2 Minuten mal die Augen schließen und einfach mal hören, ob Jesus irgendwo an euer Herz klopft und was verändern möchte. Okay, ich möchte gerne noch eine dritte Gruppe ansprechen. Nämlich die, die Jesus noch gar nicht kennen und die noch nie eine Entscheidung für ihn getroffen haben. Vielleicht hast du ein falsches Bild von Gott gehabt oder du hast den Sinn nicht verstanden, was das alles bringen soll, was der Gott der Bibel denn heute noch für einen Einfluss auf dein Leben haben kann. Vielleicht hast du gemerkt, dass es doch nicht ganz so unklug wäre, Gott in seinem Leben zu haben. Aber vielleicht wurdest du abgeschreckt von Christen, die sich nicht wirklich Christus ähnlich verhalten haben. wo du dachtest, die sind doch keinen Deut besser. Und damit hast du vollkommen recht. Christen sind auch nur Menschen, die auch Fehler machen. Aber die sich immer mehr verändern lassen wollen und die auch auf dem Weg sind. Aber all das, alles, was Menschen vielleicht falsch gemacht haben, es ändert nichts daran, dass Jesus das Beste für dich will und dass Jesus den besten Plan für dein Leben hat. Und vielleicht ist heute dein Tag, wo du zu Jesus Ja sagst, wo du ihm dein Leben hinhältst und darauf vertraust, dass er das Beste für dich vorbereitet hat. Ja. Und ich habe mir dazu noch Hilfe von 3 coolen Typen geholt, die uns dabei helfen werden, unsere Prioritäten richtig zu setzen und unseren Blick auf das Wesentliche in unserem Leben zu richten und eine Entscheidung zu treffen. Die ersten 2 coolen Typen sind die Oprahs. Ich habe ein Video von den Oprahs mitgebracht. Und der 3. ist mein Mann, der dann den Sack hier zumachen wird. So lasst euch darauf ein. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Für das nicht Emotionale, was doch wieder Emotionen bei mir auslöst. Danke. Okay, guten Morgen. Hi Claudia, hi Jules. Schön, dass ihr alle da seid, auch zum Livestream. Hi, schön, dass ihr da seid. Katharina, Eugen, Alissa, cool, dass ihr dabei seid. Vielen, vielen Dank. Ja, seid ihr schon gespannt, worum es heute geht?
Ja.
Ich bin auch schon ganz schön angespannt. Ha, kleiner Wortwitz. Gut. Ja, ich möchte mit euch heute gerne über den bösen, lieben Gott sprechen und über die Frage, ist denn Gott nun böse oder lieb? Ja, ich bin schon viele, viele Jahre Christ und habe viele Jahre ganz brav meine Bibel gelesen und habe aber in all den Jahren immer wieder eine Diskrepanz zwischen dem Alten und dem Neuen Testament gehabt. Zwischen dem Gott, von dem ich im Alten Testament lese und von dem Gott, den Jesus im Neuen Testament verkörpert hat. Zwischen dem Gott, der Gebote, Regeln und Verbote aufgestellt hat und dem Gott, den Jesus darstellte, der so unglaublich Menschen verliebt und liebevoll war, dass er Aussätzige berührt hat, der mit dem sozialen Abschaum Gemeinschaft hatte und der Ehebrechern gnädig vergeben hat. So, das war für mich immer, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Ja, und dieser Spalt zwischen Alten und Neuen Testament ist für mich noch nicht ganz geschlossen, aber er ist über die Jahre kleiner geworden. Und ich hoffe mit der ein oder anderen Erkenntnis, die ich hatte, dass ich euch da ein Puzzleteil zu eurem Gesamtbild Gott hinzufügen kann, damit wir einfach immer mehr erkennen und mehr verstehen, wie Gott wirklich ist. Es geht also um ein Plädoyer für Gott. Genau, das brauche ich jetzt. Genau, Gebote, Gebote, Verbote. Fangen wir mal im Alten Testament an und schauen uns an, was Gott so sagt. Und natürlich, jetzt hat wahrscheinlich jeder schon vorher auch gecheckt, was die Zahl 10 an unserem Kreuz bedeuten kann. Mal ein kleines gemeinsames, lasst uns doch mal zusammen überlegen. Wer kennt denn eines dieser 10 möglichen Dinger, die dahinter stehen? Dürft gerne reinrufen. Du sollst nicht töten. Sehr gut. Wir lösen auf. Haha. Sehr gut. Du sollst nicht töten. Vater, Mutter, ehren. Sehr gut. Ich mache das Stück für Stück. Ja. Keine anderen Götter, ja. Oh, da mache ich mich jetzt groß. Ich bin nicht. Du sollst nicht stehlen. Danke. Den Sabbat heiligen, sehr gut. Die 4. Jein, ja. Bitte? Gottes Namen nicht missbrauchen, genau.
Nicht schlecht reden über andere.
Ja, sehr gut, du sollst nicht lügen.
Keine anderen Götter anbeten.
Keine anderen Götter anbeten, genau. Ach so, ja, kein Bildnis machen. Genau. Stehlen haben wir, Ehebrechen, sehr gut. Ihr habt Ah, ihr habt eure Hausaufgaben sehr gut gemacht. Richtig. Okay, ich habe es nochmal für die weit hinten sitzen, nochmal so mitgebracht. Die 10 Gebote. Genau. Was man alles nicht tun soll. Gott gab uns die 10 Gebote. Aber da hört es im Alten Testament ja noch lange nicht auf. Für Israel gab es nämlich noch viel, viel mehr Regeln, die sie befolgen sollten. Da war zum Beispiel das Gebot, du sollst den Rand deines Feldes nicht abernten und in deinem Weinberg keine Nachlese einsammeln. Du sollst Blinden kein Hindernis in den Weg legen. Du sollst im Gericht Geringe nicht bevorzugen. Und einen Großen nicht begünstigen, sondern gerecht richten. Wenn du etwas gegen deinen Bruder oder deine Schwester hast, sollst du deinen Groll nicht mit dir herumtragen. Rede offen mit ihnen darüber, sonst machst du dich schuldig. Und die Israeliten sollten auch nicht sich mit den Kanaanitern verheiraten und so weiter und so weiter. Das ist auch noch nicht alles. Es gibt noch mehr. Es gibt noch Essvorschriften, Vorgehen bei Gesetzesbruch, Opferregelungen, Vorgehen bei verschiedenen Krankheiten, Gebote für den sexuellen Umgang und so weiter. So, das Alte Testament ist voller Vorschriften. So voller Vorschriften, dass man schnell den Überblick und auch die Freude verlieren kann. Das stellt uns einfach vor eine unüberwindbare Herausforderung, wenn man all diese Gebote bis ins kleinste Detail befolgen will. Und wenn man dann auch liest, welche Strafen es gab und wie radikal Gott auf Sünde reagierte, da kommt dann schnell der Gedanke auf, dass Gott echt ein Spielverderber ist, der einem keine Freiheit gibt und man das Leben mit all diesen Geboten und Verboten nun wirklich nicht genießen kann. Doch könnte es sein, dass Gottes Verbote mit einem liebevollen Hintergedanken gemeint sind? Bei manchen Geboten blitzt dieser liebevolle Hintergedanke schon durch. Und wenn man über die einzelnen Gebote nachdenkt, offenbaren sie uns schnell die Sinnhaftigkeit und den wichtigen Platz, den sie in unserem Leben haben sollen. So schauen wir uns nochmal die Auflistung von eben an. Denn die 10 Gebote verändern schnell ihren Charakter des Verbotes hin zu einem liebevollen Wegweiser, wenn man ihn durch die Brille Matthäus 7, Vers 12 betrachtet. Behandelt die Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Denn das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. So, und darauf muss man theoretisch nicht lang eingehen. Bei jedem von uns ist klar, dass er selbst weder belogen noch bestohlen werden möchte, dass er von seinen Kindern respektvoll behandelt werden möchte, dass er will, dass sein Partner ihm treu ist, dass seine Mitmenschen nicht neidisch sind über das, was er hat, und nicht neidisch auf seinen Besitz schauen, sondern ihm gönnen und sich mit ihm freuen. So, das kann doch jeder dem zustimmen, oder dass das jeder so möchte. So, in dem Sinne kann man da schon die Sinnhaftigkeit der 10 Gebote erkennen. Aber auch die anderen Regeln sind Schätze, die das Leben lebenswert machen sollen. So, schauen wir uns die Auflistung nochmal an. Du sollst den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und in deinem Weinberg keine Nachlese halten, denn du sollst es nämlich den Fremden und Armen überlassen. Was cool ist für Fremde und Arme, weil die sind dadurch auch versorgt. Du sollst Blinden kein Hindernis in den Weg legen. Jeder Blinde ist nämlich sehr dankbar für diese Regel. Wer sich nicht daran hält, für Blinde ziemlich doof, ärgerlich, ätzend, wie auch immer. Du sollst im Gericht Geringe nicht bevorzugen und einen Großen nicht begünstigen, sondern gerecht richten. Was toll ist, weil du musst keine Angst haben, dass jemand, nur weil er dich nicht leiden kann oder weil er deine Hose nicht schick findet, irgendwie ein falsches Urteil über dich fällt. So, man hat einfach auch eine persönliche Absicherung. Wenn du etwas gegen deinen Bruder oder deine Schwester hast, sollst du deinen Groll nicht mit dir herumtragen. Rede offen mit ihnen darüber, sonst machst du dich schuldig. Und du hältst dein Herz sauber. Was super ist, und du kannst ein Leben in Frieden und ohne Bitterkeit führen, was einem eine riesen Lebensqualität gibt, wenn man das von sich sagen kann, dass man keinen Groll und keine Bitterkeit in seinem Herzen hat. Ja. Und die Israeliten sollten keine Kanaaniter heiraten, wo man am Beispiel an der Geschichte von Salomo erkennen kann, dass dieses Gebot goldrichtig war. Weil das war nämlich das Gebot quasi, was ihn zu Fall gebracht hat, weil er sich nicht daran gehalten hat und viele, viele andere Frauen geheiratet hat, die dann ihre Götter mitgebracht haben. So, dabei sehen wir etwas von Gottes eigenem Herzschlag. In Gottes Geboten geht es ganz viel darum, dass die Schwachen und Unterdrückten geschützt werden sollen. Gott stellt sich auf die Seite der Opfer und begrenzt die Macht der Unterdrücker. Gott ist ein Gott für die Schwachen und Ausgegrenzten. Das ist auch eine große Ermutigung für die, die sich gerade schwach und ausgegrenzt fühlen oder die in irgendeiner Weise unterdrückt werden. So, Gott steht auf unserer Seite und stärkt uns. So, was für einen Gott haben wir eigentlich? Ja, das war schon mal so ein bisschen. Und ich hoffe, der böse, liebe Gott ist schon mal ein bisschen mehr lieb und ein bisschen weniger böse in eurem Kopf geworden. Aber es geht ja noch weiter. Eine Erkenntnis, die ich nämlich auch über die vielen Jahre Bibellesen hatte, war nämlich durch das Lesen der ganzen Propheten im Alten Testament. Und die Liebe, die Propheten des Alten Testamentes zu uns spricht. Genau. Wer von euch hat schon mal die Bücher von den verschiedenen Propheten im Alten Testament gelesen und hatte nur so mäßig Spaß und Freude dran, weil es sehr zäh und sehr... Ihr seid noch wach, wie schön. Genau, ich hatte auch nur mäßig Lust und Freude. Ich gehöre auch zu denen, die das immer nur gelesen haben und dachten so, okay, ich habe es gleich geschafft, das Kapitel ist gleich zu Ende. Denn hier ist so eine unvollständige Liste von den Dingen, die es bei den Propheten im Alten Testament geht. Warnungen, Schuld, Ankündigung von Gericht und Zerstörung, Verschleppung, Gottes Missfallen über das Verhalten des Volkes, Verheißungen und Hoffnung, Segnungen trotzdem und Aufruf zur Umkehr. Und das in vielen, vielen, vielen Wiederholungen. Kann man da Gottes Liebe zu uns Menschen erkennen? Ich sage heute ja. Mit vollster Überzeugung sage ich ja. Denn wer hat kleine Kinder oder hatte schon mal kleine Kinder? Okay, dann könnt ihr sicher nachvollziehen, wenn ich sage, dass es sehr anstrengend, nervig und mühselig ist, wenn man etwas immer und immer und immer wieder sagen muss. Wenn man sagt, dass das Zimmer aufgeräumt werden soll, dass sie sich selber anziehen können, dass wir jetzt nach Hause gehen und nicht noch mal rutschen und nicht noch die Sandburg fertig bauen, wir gehen jetzt nach Hause. Und ich sage das nicht so oft, wie Gott das im Alten Testament durch die Propheten getan hat. Meine Geduld ist dann schneller zu Ende. Und auch wer keine Kinder hatte, kann sich wahrscheinlich vorstellen, dass es sehr nervig ist, wenn man was immer und immer und immer und immer und immer wieder sagen muss. Ihr merkt, ich bin da gerade voll drin. Ja, aber über wie viele Jahre redete denn Gott durch seine Propheten zum Volk Gottes? Wer hat denn mal so eine Idee, wie lang ungefähr? Sehr lang. Mehr als 470 Jahre. Also ich bin da raus mit meiner Geduld, mit 470 Jahren. Es waren mindestens 15 Generationen lang, wo die verschiedenen Propheten kamen und gingen und immer wieder die gleichen Sachen dem Volk gesagt haben. Und Gott wurde nicht müde, immer und immer wieder einen Menschen zu seinem Volk zu schicken, um ihnen den richtigen Weg zu zeigen. Er wiederholt sich ständig und ständig und ständig. Und er versucht immer wieder, die Aufmerksamkeit des Volkes zu bekommen und ihnen zu zeigen, dass die anderen Götzen, denen sie nachlaufen, tot und machtlos sind. Dass er sie aus Unterdrückung und Krieg befreien will und dass sie an Lebensqualität einbüßen, wenn sie egoistisch, herrschsüchtig und in Unvergebenheit leben. Er hat es immer wieder und immer wieder versucht. Und wenn man das mit diesen Augen sieht, dann kann man plötzlich Gottes Herz erkennen, hinter diesen ganzen Ankündigungen, diesen ganzen Warnungen, allem, was Gott da schreibt. So sein Verlangen nach Gemeinschaft und gutem Leben für uns und seine Geduld mit uns, das finde ich, das kann man daraus erkennen, wenn man mit dieser Brille darauf schaut. Und mich lässt das mittlerweile echt einfach nur staunen. Auch wenn es immer noch nicht so viel Spaß macht, die Propheten zu lesen. Aber mit dem Gedanken ist okay. Ja, noch ein kleines Beispiel für Gottes unendliche Geduld und Liebe mit uns Menschen. Habt ihr Lust drauf?
Ja.
Danke. Vielen Dank. Ich hätte es sowieso gemacht. Okay, wir lesen mal zusammen. 2. Mose 24, Vers 9 bis 11. Ich habe es nicht da. Ihr müsst eure digitalen papierenden Bibeln benutzen, wenn ihr mitlesen wollt. 2. Mose 24, 9 bis 11. Ich trinke noch kurz, so lange habt ihr noch Zeit. Okay. Mose, Aaron, Nadab und Abihu, die 70 und die 70 Sippenoberhäupter stiegen auf den Berg Sinai und sie sahen den Gott Israels. Der Boden unter seinen Füßen leuchtete wie mit Saphiren bedeckt, blau und klar wie der Himmel. Die ausgewählten Männer, die mit Mose auf den Berg stiegen, durften Gott sehen, ohne dass er sie tötete. Dann aßen und tranken sie in seiner Gegenwart. Was für eine geniale Vorstellung. Ey, die haben Gott gesehen. Die haben in seiner Gegenwart gegessen, getrunken. Ja, und es waren eben nicht nur Mose und Aaron. Mir ist es erst vor einiger Zeit aufgefallen, dass da noch 70 Leute dabei waren. 70 Leute durften Gott sehen. Und wisst ihr, was genau 46 Tage später passiert ist? In 2. Mose 32, Vers 4 kann man dann lesen: Aaron nahm den Schmuck entgegen, schmolz ihn ein und goss daraus ein goldenes Kalb. Anschließend gab er ihm mit dem Meißel die endgültige Form. Als es fertig war, schrien die Israeliten: Das ist unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Sollte man nicht meinen, dass wenn man Gott in seiner Herrlichkeit gesehen hat, dass das ein Erlebnis ist, was das ganze Leben total verändert? Was einen dazu bringt, absolut leidenschaftlich zu dienen? Eigentlich sollte man das meinen. Und wisst ihr noch, was die Ironie an dieser Geschichte ist? Das Gold, was die Israeliten einschmolzen, hatten sie, um das goldene Kalb zu gießen, stammte aus Ägypten. Und Gott selbst hat ihnen den Auftrag gegeben, sich von den Ägyptern Schmuck und Gewänder geben zu lassen. Doch nicht, um später damit sowas zu machen, wie sie getan haben. Sie sollten nicht wie ein fliehendes Sklavenvolk Ägypten verlassen, sondern indem sie Ägypten erst noch beraubten und plünderten, machte Gott sie noch zu Gewinnern, zu Herrschern, die Oberhand hatten. Er stellte erstmal ihre Würde wieder her, indem sie nicht einfach nur flohen, sondern wirklich siegreich auszogen. Und dann nutzen sie dieses Geschenk, um sich so deutlich von Gott abzuwenden. Krass, oder? Doch das ist nur eine Geschichte, mit der sich Gott rumärgern musste. Und diese Geschichte fand vor den Propheten und vor den 470 Jahren statt, wo Gott immer wieder versuchte, sein Volk zu erreichen. Aber eben Gott gab nie auf, sondern ging stattdessen eben noch weiter, indem er Jesus zu uns schickte. Ja, mein zweiter Punkt heißt Rebellion. Nein, das ist kein Schreibfehler. Es ist genauso, wie es steht, soll es sein. Weil das ist nämlich das, was der Mensch aus all den guten Geboten und Regeln gemacht hat, die Gott aufgestellt hat. Eine Religion, bei der es nur um Regeleinhaltung und korrektes Verhalten geht. Also Regelion, eine Religion, bei der es nur um Regeleinhaltung und korrektes Verhalten geht. Viele Christen leben mit dem Denkfehler der Regelion. Es geht um Regeln, es geht um richtig und es geht um falsch. Hältst du dich an die Regeln, bist du gut, tust du das nicht und sündigst also, bist du böse und bist du schlimm. Schnell ist man beim Richten und Verurteilen, bei einer Zeigefinger-Mentalität, woraus die Menschen, die Gott nicht kennen, schließen: Gott ist ein richtender Gott. Der böse, liebe Gott. Und das nur, weil wir Christen so einen schlechten Job gemacht haben. Doch Jesus hat uns etwas ganz anderes vorgelebt. Und das möchte ich jetzt gerne mit euch lesen. In Johannes 8, 1 bis 11. Genau, ist ein bisschen länger, also da lohnt sich das Aufschlagen. Jesus verließ die Stadt und ging zum Ölberg. Aber schon früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Viele Menschen drängten sich um ihn. Er setzte sich und lehrte sie. Da schleppten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau heran, die beim Ehebruch überrascht worden war. Sie stellten sie in die Mitte, wo sie von allen gesehen werden konnte, und sagten zu Jesus: Lehrer, diese Frau wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Im Gesetz hat Mose uns befohlen, eine solche Frau zu steinigen. Was meinst du dazu? Sie fragten dies, um Jesus auf die Probe zu stellen und ihn dann anklagen zu können. Aber Jesus bückte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht locker ließen, richtete er sich auf und sagte, wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb weiter auf die Erde. Als die Ankläger das hörten, gingen sie einer nach dem anderen davon, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Da richtete er sich auf und fragte sie, wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Ich verurteile dich auch nicht, entgegnete ihr Jesus. Du kannst gehen, aber sündige nun nicht mehr. So, was lernen wir aus diesem Text? Wenn es Gott um Religion gehen würde und um richtig und falsch und darum, dass Falsches immer eine Konsequenz nach sich zieht, also Gottes Strafe kommen muss, dann hätte Jesus als fehlerloser Sohn Gottes den ersten Stein werfen müssen. Er hätte den Startschuss gegeben, damit diese Frau gesteinigt worden wäre, weil er war der Einzige, der keine Schuld hatte, der nie gesündigt hat. Und wenn es ihm um Regeleinhaltung ginge, dann hätte Jesus die Ehebrecherin nicht nur verurteilen müssen, sondern eben auch die Konsequenz ziehen müssen und den ersten Stein werfen müssen. So, da ist eine Diskrepanz zwischen dem, was im Alten und im Neuen Testament steht. Und Jesus stellt was anderes dar. Denn Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Er verharmlost die Tat nicht. Das hat Jesus nicht gemacht. Er meinte nicht zu der Frau, alles gut, gar nicht schlimm. Das hat er nicht getan. Er verharmlost die Tat nicht, sondern er bleibt klar, aber voller Respekt, Liebe und Vergebung. Gott geht es nicht um Moral und dass du dich streng an all die Regeln und Gesetze hältst, sondern ihm geht es darum, was in deinem Leben lässt dich aufblühen und was zerstört dich. Es geht Gott nicht darum, was du alles nicht darfst, sondern darum, was segnet dich und was schadet dir. Und wie kannst du ein lebenswertes Leben leben? Gott will uns nicht begrenzen, sondern er will uns echte Freiheit schenken. Und das möchte ich gerne an einem Beispiel festmachen. Achso, ja, genau. Dankeschön. Nehme ich beide Mikros? Nehme ich nur das? Ich nehme nur das. Genau. Ich möchte euch nämlich das an einem Beispiel festmachen. Wenn wir uns nicht an Gottes Regeln und Gesetze halten, ist es wie mit dieser Stimmgabel. Kennt ihr alle eine Stimmgabel? Ja, Schulzeit lässt grüßen. So, diese Stimmgabel, wenn ich die durch den Raum werfe, dann ist es so, dann ist es so, als würden wir was tun, wovon Gott sagt, dass es nicht gut für uns ist. Aber wir tun es trotzdem und erleben anfangs totale Freiheit. Ein totales Hochgefühl. Wir fühlen uns, als könnten wir fliegen. Es ist alles super. Aber dann kommt der Aufprall und es zerschmettert dich, verletzt dich und fügt dir echte Wunden zu. Das ist nicht, wie Gott sich das vorgestellt hat. Das ist nicht, wie diese Stimmgabel geschaffen wurde. Diese Stimmgabel ist auch frei und sie schwingt, wie ihr hört. Habt ihr gehört? Noch einmal. Okay, also ihr hört, sie schwingt, sie ist frei. Aber während sie fest in meiner Hand ist. So ist es, wie Gott es sich gedacht hat. So hat Gott sich das eigentlich gedacht. Wir sollen frei sein und wir dürfen frei schwingen und uns frei entfalten, aber eben in seiner Hand, dass wir nicht diesen schmerzhaften Aufprall haben, wenn wir irgendwann landen. Ja, machen wir das an einem kleinen Beispiel fest. An dem Gesetz kein Sex vor der Ehe. Für die meisten Jugendlichen ist das die schlimmste, uncoolste und veraltetste Regel, die Gott nur aufstellen konnte. Aber sie macht eben so Sinn. So, stellt euch vor, du hast deinen ersten Freund oder Freundin und bist über beide Ohren verliebt. Es könnte nicht besser laufen und es könnte nicht noch schöner werden. Er ist der perfekte Partner und du wirst dein ganzes Leben mit ihm verbringen. und ihr habt sechs. Nach einem halben Jahr ist nicht mehr alles so rosig. Der andere hat doch Fehler. Seine eingefahrene Art nervt und ihre verrückten, spontanen Ideen sind anstrengend. Ihr trennt euch. Der Traum der perfekten Zukunft zerbricht und du merkst, dass du das Geschenk des ersten Mals irgendeinem Typ oder Mädel geschenkt hast, mit der du in wenigen Monaten nicht mal mehr sprechen wirst. Das verletzt. Und mit jedem Mal, wo du es wieder versuchst und es doch wieder scheitert, verletzt du dich ein Stück mehr. Und noch ein Stück mehr deines heilen Herzens bricht. Und wenn du dann doch deinen gottgewollten Partner fürs Leben findest, steht dir vor einem zerbrochenen Herzen, was erst mühsam wieder zusammengeflickt und wiederhergestellt werden muss. Und das Szenario möchte Gott dir gerne ersparen. Und deshalb die Regel, hab keinen Sex vor der Ehe. Das ist Gottes Beweggrund dahinter. Und das ist sein Herz hinter all diesen Regeln und Gesetzen. Genau, denn er möchte nämlich diese Sachen für dich. Oh, ich repariere das. Gott möchte Freude, Freiheit, Frieden, eine gesunde Balance in deinem Leben. Er möchte Liebe für dein Leben, echtes Leben. Er will, dass du heil bist, dass du Wohlstand hast, dass du gesegnet bist und dass du gute Beziehungen lebst und erlebst. Das ist das, was Gott sich eigentlich für dein Leben gewünscht hat und wünscht. Und das hat Jesus uns durch sein Verhalten zeigen wollen. Genau diese ganzen guten Dinge und noch viel, viel mehr. Es waren halt nur 10, weil 10 Gebote, wo es gerade gut drauf gepasst hat, aber es gäbe noch so, so viel mehr, was Gott Gutes für euch will und für uns will. So, lasst uns noch mal eine Bibelstelle lesen. Lukas 6, Vers 6 bis 11. Lukas 6, Vers 6 bis 11. Als Jesus an einem anderen Sabbat in die Synagoge ging und lehrte, war dort ein Mann, dessen rechte Hand verkrüppelt war. Die Schriftgelehrten und Pharisäer beobachteten aufmerksam, wie Jesus sich verhalten würde. Sollte er es nämlich wagen, auch am Sabbat zu heilen, so könnten sie Anklage gegen ihn erheben. Jesus wusste, was sie dachten. Er rief dem Mann mit der verkrüppelten Hand zu: Steh auf und stell dich in die Mitte, damit alle dich sehen können. Der Mann stand auf und trat vor. Nun wandte sich Jesus an die Pharisäer und Schriftgelehrten. Ich will euch etwas fragen. Soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Soll man das Leben eines Menschen retten oder soll man ihn zugrunde gehen lassen? Jesus sah einen nach dem anderen an. Schließlich sagte er zu dem Mann: Streck deine Hand aus. Er tat es und die Hand war gesund. Die Pharisäer und Schriftgelehrten aber packte eine sinnlose Wut. Sie berieten miteinander, was sie gegen Jesus unternehmen könnten. Wieder einmal heilt Jesus einen Mann an einem Sabbat. Und die Pharisäer können nicht verstehen, warum sich Jesus nicht an die Regeln hält. Du sollst den Sabbat heiligen, du darfst nichts arbeiten, nichts tun, keine Arbeit verrichten. Der Lebensinhalt dieser Pharisäer war und was ihr Glauben kennzeichnete, war das Halten von Geboten und Regeln. Darum ging es ihnen in ihrem Leben. Und Jesus heilt an einem Sabbat, was verboten war. Aber er stellt auch klar, Gott schuf den Sabbat für den Menschen, damit dieser freie Tag für ihn zum Segen wird und er sich erholen kann. Und nicht andersrum, dass man sich akribisch unter dem Sabbat unterjochen muss, irgendwie so. Auch viele Menschen heute denken noch, dass es beim Glauben darum geht, Regeln einzuhalten. Sie glauben, dass es Gott vor allem darum geht, was wir tun oder nicht tun. Aber das ist nicht der Punkt. Jesus war nicht bekannt für das, wogegen er war, sondern wofür. Jesus wurde gerade von den Menschen geliebt, die gesagt haben, ja, ich habe Herausforderungen in meinem Leben. Ja, ich kann nicht mit allen Situationen richtig umgehen. Jesus hat sich mit den schlimmsten Menschen an einen Tisch gesetzt und gefeiert. Er hat mit dem sozialen Abschaum gegessen und Zeit verbracht. Er hat sie einfach geliebt und ihnen keine Predigt gehalten, dass sie ein ganz, ganz schlimmes, sündiges Leben führen würden. Allein dadurch haben sich die Menschen geändert, weil sie sich angenommen und geliebt gefühlt haben und nicht verurteilt und abgestempelt wurden. Denn dass sie Fehler hatten, musste ihnen keiner sagen. Das wussten sie selbst schon sehr, sehr genau. Aber solche Ich-wasch-dir-den-Kopf-Predigten, die hat Jesus auch gehalten. Aber eben nur den Heuchlern, die andere verurteilt haben und die meinten, sie wären was Besseres. Denen hat er solche Predigten gehalten. So lasst uns als Christen doch auch nicht dafür bekannt sein, wogegen wir sind, sondern wofür wir stehen. Lasst uns bekannt sein als die liebevollsten Menschen, durch die Gottes Liebe direkt zu unserem Nächsten fließen und sein Leben positiv beeinflussen und verändern kann. Das wäre so, so cool. Ja, echte Freiheit. Wenn es beim Glauben also nicht darum geht, Regeln einzuhalten, worum geht es denn dann? Glauben bedeutet, Gott zu vertrauen und eine Beziehung zu ihm zu haben, Freundschaft und Partnerschaft mit ihm zu leben. So wie wir einen Freund oder Ehepartner nicht verletzen wollen und deswegen gewisse Dinge nicht tun oder tun, genauso ist es auch in unserer Beziehung zu Gott. Dann tun wir aus Liebe die Dinge nicht, die Gott nicht gefallen. Dann haben wir keinen Sex vor der Ehe. Dann hintergehen wir nicht zu unserem eigenen Vorteil. Dann erzählen wir keinen Mist über irgendwelche anderen Leute, nur weil es uns irgendwie besser darstellen lässt. Dann setzen wir alles daran, um ein reines Herz zu behalten, das nicht bitter gegen einen anderen ist, weil es uns selbst mehr schaden würde, als helfen würde. Dann erkennen wir Gottes Herz hinter seinen Vorschriften und dann bringt es uns Frieden und Freude. Und Leute, das ist so genial, wenn man Frieden und Freude hat in seinem Leben und wenn wir eben mit Gott leben. In Galater 2, Vers 16 steht, trotzdem wissen wir inzwischen sehr genau, dass wir nicht durch Taten, wie das Gesetz sie von uns fordert, vor Gott bestehen können, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind doch deshalb Christen geworden, weil wir davon überzeugt sind, dass wir nur durch den Glauben an Christus von unserer Schuld freigesprochen werden. Nicht aber, weil wir die Forderungen des Gesetzes erfüllen. Denn kein Mensch findet durch gute Werke Gottes Anerkennung. Im Zentrum steht unsere Beziehung zu Gott, nicht unser Handeln. Wir können Gott durch das Halten von Regeln und Vorschriften nicht beeindrucken. Er sucht unser Herz. Er sucht dein Herz. So, wie steht es um deine Beziehung zu Gott? Geht es dir um das Befolgen von Regeln oder um echte Freundschaft mit Gott? Ja, ich habe ja am Anfang gesagt, dass dies ein Plädoyer für Gott ist. Was ist also das Fazit? Gottes Gebote sind ein Spiegelbild seines eigenen heiligen Charakters. So wie Gott ist, so sollen auch wir leben. Gott fordert nichts von uns, was er selbst nicht auch hält bzw. ist. Sein Ziel für uns ist ein lebenswertes Leben und das bis über den Tod hinaus. Gott hat alles getan und alles gegeben, damit wir ein geniales, glückliches, erfolgreiches und sinnvolles Leben mit Frieden im Herzen leben können. Doch leben müssen wir es selbst. Ja, Melli, könntest du ein bisschen spielen, bitte? Genau, ich möchte euch nämlich jetzt gerne 2 Minuten Zeit geben, um euer Herz zu überprüfen. Vielleicht gehörst du zur Gruppe 1. Gruppe 1 sind die, du hast versucht, durch das richtige Tun Gottes Gunst und Anerkennung zu gewinnen. Du hast gedacht, du müsstest alles richtig machen, um zu genügen. Du hast ein falsches Bild von Gott gehabt und ihn dir mehr böse als lieb vorgestellt. Dann hast du jetzt die Zeit, diese falschen Denkweisen Gott im Gebet zu bringen und im Austausch Gottes bedingungslose Liebe für dich zu empfangen. Vielleicht gehörst du auch zur Gruppe 2. Du bist dem Denkfehler der Religion auf den Leim gegangen. Du hast eine Zeigefinger-Mentalität entwickelt und Menschen verurteilt, und vermeintlich noch viel mehr Fehler machen als du und bist dadurch hart und lieblos geworden. Du bist stolz auf deine religiösen Leistungen gewesen und wie viel besser du doch schon geworden bist und hast dadurch weniger Erbarmen für die Fehler anderer gehabt. Dann hast du jetzt auch die Zeit, um diese falsche Haltung Gott zu bringen und Buße zu tun und im Austausch sein menschenverliebtes und vergebendes und barmherziges Herz eingepflanzt zu bekommen. Ja, so lass uns jetzt 2 Minuten mal die Augen schließen und einfach mal hören, ob Jesus irgendwo an euer Herz klopft und was verändern möchte. Okay. Ich möchte gerne noch eine dritte Gruppe ansprechen, nämlich die, die Jesus noch gar nicht kennen und die noch nie eine Entscheidung für ihn getroffen haben. Vielleicht hast du ein falsches Bild von Gott gehabt oder du hast den Sinn nicht verstanden, was das alles bringen soll, was der Gott der Bibel denn heute noch für einen Einfluss auf dein Leben haben kann. Vielleicht hast du gemerkt, dass es doch nicht ganz so unklug wäre, Gott in seinem Leben zu haben. Aber vielleicht wurdest du abgeschreckt von Christen, die sich nicht wirklich christusähnlich verhalten haben, wo du dachtest, die sind doch keinen Deut besser. Und damit hast du vollkommen recht. Christen sind auch nur Menschen, die auch Fehler machen. Aber die sich immer mehr verändern lassen wollen und die auch auf dem Weg sind. Aber alles, was Menschen vielleicht falsch gemacht haben, es ändert nichts daran, dass Jesus das Beste für dich will und dass Jesus den besten Plan für dein Leben hat. Und vielleicht ist heute dein Tag, wo du zu Jesus Ja sagst, wo du ihm dein Leben hinhältst und darauf vertraust, dass er das Beste für dich vorbereitet hat. Ja. Und ich habe mir dazu noch Hilfe von 3 coolen Typen geholt, die uns dabei helfen werden, unsere Prioritäten richtig zu setzen und unseren Blick auf das Wesentliche in unserem Leben zu richten und eine Entscheidung zu treffen. Die ersten 2 coolen Typen sind die O-Bros. Ich habe ein Video von den O-Bros mitgebracht. Und der dritte ist mein Mann, der dann den Sack hier zumachen wird. So lasst euch darauf ein. Vielen Dank.